So, herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020 und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und seid gut reingekommen. Wir wollen jetzt natürlich auch mit unserem Podcast weitermachen und so süß, wie das letzte Jahr aufgehört hat, so wollen wir dieses Jahr auch wieder anfangen. Und heute bin ich im Heimatdorf meiner Schwiegereltern, die wohnen hier nämlich auch. Und zwar, wir sind in der Nähe von Hildesheim in Rössing bei der süßen Verzauberung, und zwar bei Tanja. Und ja, wir haben gerade schon schön gequatscht und Kaffee getrunken und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Es ist so eine angenehme, liebe Person hier bei mir. Tanja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und schön, dass du bei dem Podcast mit dabei bist.
Ja, ich freue mich total, dass du da bist.
Wie geht's dir denn erstmal?
Sehr gut. Zum Anfang war ich etwas aufgeregt, aber ich denke mal, ich bin eher, ja, wie soll man sagen, gespannt, wie das abläuft, und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, dass du da bist und dass du jetzt mit mir quasi den Podcast machst.
Cool, cool. Erzähl doch mal, was machst du denn genau?
Ich stelle Torten her, versuche halt das Design mit dem Brautpaar zu erarbeiten und zu gucken, was zu dem passt. Ich gucke mir die Locations an, ich gucke, welche Fotografen damit arbeiten, um dann halt mit dem Brautpaar zusammen die optimale Torte zu designen.
Also es sind quasi zwar Torten, aber nicht nur Torten, sondern machst du auch sowas wie eine Candy Bar und sowas? Hast du sowas auch? Oder Donuts? Oder?
Ja, genau. Also viele Brautpaare sagen immer, wir hätten ganz gern auch eine Candy Bar. Also eine Candy Bar mache ich nicht, weil das ist so das, was es so im ursprünglichen Sinn einfach mal gab, mit Candies quasi, mit Bonbons. Damit arbeiten wir überhaupt nicht. Also wir machen eher Sweet Table, wo dann halt wirklich ganze Tische aufgebaut sind.
Mit Torte. Da gibt es einen Unterschied zwischen Candy Bar und Sweet Table. Ja. Siehst du eigentlich schon wieder was dazu gelernt?
Also ich lege da auch ehrlich gesagt so ein bisschen Wert drauf und sage dann auch immer, es ist keine Candy Bar. Ja. Weil Candy Bars, finde ich, die sind auch so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Weil jeder, gefühlt jedes Brautpaar eine Candy Bar macht. Und ich finde, das ist auch was, was man selber machen kann. Ja. Und ein paar Gläser kaufen, ein paar Bonbons rein. Und das, was wir machen, sind halt eher eine hochwertige Patisserie quasi, wo man also auch Donut Walls, die Donuts kaufe ich zwar auch zu, weil das ist wirklich was, was ich schon ein paar Mal probiert habe und jedes Mal immer hinten runtergefallen bin, weil die Donuts schmecken am ersten Tag richtig gut, aber am zweiten Tag sind sie fest und da muss man halt einfach auf das Industrielle halt zurückgreifen, weil die haben halt einfach andere Produkte drin. Ansonsten legen wir halt wirklich großen Wert auf keine Geschmacksverstärker, frische Zutaten. Wir backen auch immer zeitnah. Also das heißt nicht, dass wir montags backen fürs Wochenende, sondern das ist halt wirklich immer, dass es frisch ist. Ne? Deswegen machen wir auch nicht so viele Torten. Und da gibt's dann halt eben Cupcakes, alles Mögliche. Cake Pops, Ice Pops. Also die Auswahl ist riesengroß. Und meistens könnte man das, was wir anbieten, gar nicht alles auf einen Tisch zaubern, weil es dann einfach zu viel wird.
Zu viel wird, ne? Oh, das klingt schon auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sag mal, wie lange machst du das schon?
Ich mache das jetzt seit 2015. Ich habe dann nochmal eine Ausbildung zur Konditorin gemacht bei der Handwerkskammer in Hildesheim und bin seitdem quasi selbstständig. Habe vorher halt so einen kleinen Backraum gehabt mit 8 Quadratmetern, was mir einfach mit der Zeit wirklich, wir sind aus allen Nähten geplatzt oder ich bin aus allen Nähten geplatzt.
Wie kannst du dir das erklären? Wieso wurde das auf einmal so groß? Oder beziehungsweise wieso kam dann auf einmal das Interesse der Leute, dass die gesagt haben, Mensch, die Tanja, die macht so gute Sachen, da müssen wir unsere Hochzeitstorte auf jeden Fall herholen.
Ach, ich denke einfach, das hat auch so ein bisschen was mit der Leidenschaft zu tun. Also man merkt halt, wenn man bei mir ist oder wenn ich auf einer Hochzeitsmesse bin, dass ich halt für meine Torten lebe und dass ich das total auslebe und dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, sowas Neues zu kreieren. Gerade jetzt so die Zeit ist total super, weil man halt immer Sachen ausprobieren kann, die man halt vielleicht dann ins Sortiment einfach wieder mit aufnimmt, weil ich finde halt immer so ein Stillstand immer schrecklich. Ja. Also es ist immer schön, wenn man einfach mal wieder was Neues ausprobieren kann. Und ich weiß nicht, warum die Brautpaare, es ist einfach auch der Bedarf da mittlerweile. Das früher war es so, dann gab es halt eben einfach den kleinen Kuchen für die Hochzeit.
Ja.
Und das war's, das hat dann die Oma gemacht.
Ja.
Mittlerweile ist es einfach so, man legt einfach mehr Wert auf Optik und auf das Schöne. Und da hilft natürlich auch Instagram dabei und Pinterest.
Ja,
ne? Also
absolut.
Das ist halt für mich dann auch wichtig, dass halt auch die Seite bei mir auch, sage ich mal, das widerspiegelt, was die Liebe, die ich einfach zu meinen Torten halt entwickelt habe. Ne?
Was würdest du sagen, was überwiegt mittlerweile? Weil ich bin mir immer nicht sicher, so eine Torte, die muss ja auch schmecken. Man will die ja auch essen letztendlich. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Optik, dass das einfach heutzutage wichtiger ist. Dass die Torte selbst, also dass die Torte auch ihren Auftritt bekommt zu dem bestimmten Zeitpunkt, über den wir auch gleich reden möchten, weil es ist, glaube ich, bei Torten so mein Lieblingsthema. Wann soll die Torte kommen? Das ist auch das, was die Brautpaare, glaube ich, ganz doll interessiert. Dass du dieses Äußere noch wichtiger ist als der Geschmack. Wie siehst du das? Oder wie ist das bei dir?
Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Torte super toll aussieht. Das ist mir auch wichtig. Aber mir ist es am allerwichtigsten, dass die Torte gut schmeckt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Brautpaare, die zu mir kommen, die vielleicht auf der Hochzeitsmesse mal etwas probiert haben von meinen Sachen, die ich dort zum Probieren gebe, dass die dann halt wirklich sagen, oh, wir wussten gar nicht, dass es auch lecker schmecken kann. Und ich habe ganz viele Brautpaare hier sitzen, die sagen, oh, wir waren letzte Woche auf einer Hochzeit und die Torte sah ja gut aus, aber... Und dann sage ich immer, das ist halt wirklich auch bei den Anfragen, die ich manchmal per E-Mail kriege oder per WhatsApp oder auch auf Instagram.
Wahnsinn, was kostet diese? Die
ja, aber auch was kostet diese Torte?
Ja.
Und man kann diese Torte nicht mit einer anderen Torte vergleichen, weil man gar nicht weiß, was ist in der Torte.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel, wir verwenden, wenn wir eine Fondant-Torte machen, außen eine Schokoladenganache und die kommt halt, die Ganache kommt halt eben dann, oder vielmehr die Schokolade aus Belgien.
Ja.
Und die ist halt einfach hochwertiger, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zum Lidl gehe und kaufe mir da halt eine fertige Kuvertüre. Und es ist halt einfach vom Geschmack her einfach ganz anders, kostet aber halt auch mehr Einsatz, mehr Wareneinsatz.
Ja,
aber das ist einfach das, was man im Endeffekt unterm Strich schmeckt. Und es ist wahrscheinlich auch so, 100 Brautpaare essen meine Torte und die bleibt dann einfach im Gedächtnis. Und dann spricht sich das rum und dann sagt man, Mensch, zu Tanja kannst du gehen, da schmeckt es richtig gut.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, da spreche ich auch für, glaube ich, für die freien Redner und für ganz, ganz viele Leute aus der Hochzeitsbranche ist, dass wenn du eine gute Vorsaison hast, dass du dir sicher sein kannst, dass deine nächste Saison halt auch gut wird, weil die Leute tragen es halt weiter. Das ist halt so wichtig, dass die Qualität bei 200% ist. Ja. Und das ist bei den Torten auch so. Ne?
Das auf jeden Fall. Und das schmeckt man dann im Endeffekt auch. Und auch beim Fondant oder auch, gut, mittlerweile gibt es eigentlich sehr viele, die Cremetorten nehmen zum Beispiel. Und selbst auch wenn jetzt das eine Fondant-Torte ist, dann kann man halt wirklich sagen, okay, unser Fondant, das ist ein hochwertiger Fondant. Man kann auch einen ganz günstigen kaufen. Da kaut man aber stundenlang drauf rum, wie auf einem Kaubonbon.
Ja.
Und ist... Es ist halt leider so, dass die eben, sage ich mal so, nicht offiziell hergestellt werden, dass die nicht so geübt sind in dieser ganzen Materie, dass es da dann manchmal Zentimeter dick drauf liegt und schmeckt halt einfach nicht.
Also ich habe für meine Töchter, für die Große war das, glaube ich, auch mal eine Torte gebacken. Und also ich habe schon öfter Torten gebacken oder Kuchen gebacken, aber ich wollte auch mal so eine schöne mit Fondant und habe auch so eine Ganache, auch mit Schokolade und so gemacht. Und das war die reinste Katastrophe. Ich war so wütend, ich hätte diese Torte, als sie dann fertig war am Ende, am liebsten weggeschmissen, weil als ich diese Fondant-Decke draufgelegt habe, war alles noch zerbeult. Dann hatte ich noch, weil das Fondant war weißes Fondant und ich hatte noch überall Schokolade an den Händen und da war da überall noch so kleine Schokoladenflecken. Ja, oh, ich bin wirklich wild geworden. Ne? Aber ich glaube, das ist dann halt einfach diese Übung, ne? Dieses immer wieder machen, um das dann letztendlich so
zu... Also ich sag mal, das ist natürlich alles in jedem Beruf immer eine Übung, das zu machen, aber es ist halt auch wichtig, dass man einfach gute Materialien verwendet und umso besser das Material ist, umso dünner kannst du es auch ausrollen und kannst es dann im Prinzip auch auf die Torte bringen und macht einfach dann auch den Geschmack dann wieder aus.
Ja,
ne?
Ja. Kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsfrage, die ich irgendwie in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gerne stelle. Nicht nur Konditoren oder Leute, die sich mit Süßkram beschäftigen, sondern auch anderen Dienstleistern. Wann würdest du dem Brautpaar empfehlen, die Torte zu servieren?
Das ist eine gute Frage. Also mittlerweile ist es wirklich so, dadurch, dass es ja, weißt du ja selber, viele freie Trauungen gibt, was ich wunderschön finde.
Ich auch.
Das glaube ich. Ist es tatsächlich so, die Trauung ist vielleicht um 12 oder um 1, ne? Die Gäste hatten vielleicht eine lange Anfahrt. Dann finde ich es natürlich wunderschön, wenn man die Torte, sage ich mal, so gegen 3 Uhr halt serviert.
Ja.
Weil ich persönlich finde... die hat dann einfach ihren Auftritt.
Ja.
Die Brautpaare können die Torte anschneiden. Der Fotograf kann wunderschöne Bilder machen.
Ja.
Wenn schönes Wetter ist, ist es natürlich optimal. Es ist einfach so, die Gäste können sich dann mehr oder weniger über die Torte hermachen.
Ja.
Das Brautpaar kann dann schöne Bilder machen mit dem Fotograf, geht nochmal 1-2 Stunden umher.
Ja.
Da bietet sich natürlich auch so ein Sweet Table an, weil dann kommen alleine auch da schon dann die Gespräche, dass man sagt, ach, guck mal hier, was gibt's da?
Ja.
Da gibt's ein Cupcake und da gibt's ein Macaron und hast du das schon probiert? Das ist auch lecker. Das ist einfach so, es findet so ein bisschen ein Austausch statt.
Ja.
Und ich habe einfach festgestellt, auch wenn wir dieses Sweet Table machen, dass halt einfach Die Torte, es wird zwar auch Torte gegessen, aber es wird eher auch was von diesen Kleinigkeiten genommen. Und da finde ich einfach, das ist eine schöne Zusammenkunft mit den Gästen. Ne? Oder halt eben dann, wenn das nicht so die Möglichkeit besteht, dass man dann halt sagt, man ist erst ab 18 Uhr in der Location, dass man es tatsächlich dann zum Nachtisch macht. Weil ich finde einfach um 24 Uhr, man muss schon eine gute Brautgesellschaft haben, die das wieder auffängt, wenn die Party so richtig im Gange ist. Und meistens die Hälfte merkt gar nicht, dass die Torte kommt.
Ja.
Und jeder wird dann wieder gebremst. Ah, die Torte, okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dann wird die Torte angeschnitten. Ja, es ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen ein Cut. Viele haben mittlerweile auch Currywurst oder irgendwie Burger oder was. Ne?
Ja.
Finde ich, die Torte wird dann nicht so richtig gewürdigt.
Ja,
ne?
Stimmt. Und gerade dadurch, dass es dann nicht so viele essen, ja, kommt dann halt auch viel irgendwie weg letztendlich. Und das finde ich halt dann irgendwie so schade, ne? Weil es eigentlich was so Leckeres, Schönes ist. Ne? Ja. Und wenn dann irgendwie um 0 Uhr da irgendwie keiner wirklich Lust drauf hat, dann, ja, ist... Finde ich nicht so.
Nee, das ist richtig. Und so, wenn es, wie gesagt, zum Nachtisch dann kommt, ne, sitzen alle am Tisch noch, die Torte wird reingefahren, man kann die schön präsentieren. Und wenn halt eben Torte noch überbleibt, kann man die um 24 Uhr immer noch mal rausholen, ne, oder man lässt sie einfach stehen. Ich finde es einfach schöner. Ja. Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack. Also ich habe einige Brautpaare, die teilen natürlich meine Meinung, aber es ist nicht bei allen so. Ja. Viele sagen immer noch, wir wollen es traditionell um 24 Uhr anschneiden. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Absolut.
Aber ich persönlich würde wirklich eher zum Nachtisch tendieren. Ja. Lieber da ein bisschen weniger Nachtisch oder gar keinen Nachtisch machen.
Finde ich
einfach gut.
Ja. Erzähl. Ich muss immer aufpassen, der DJ Maxim, MXM, der hat zu mir gesagt, er macht ein Trinkspiel aus den Podcast-Folgen. Immer wenn ich sage, erzähl doch mal, dann muss man einen kurzen trinken. Und deswegen muss ich jetzt wirklich aufpassen, nicht so häufig erzähl doch mal zu sagen. Aber jetzt sage ich es nochmal. Erzähl doch mal, wie sieht dein Jahr 2020 aus?
Oh, ich hoffe, ganz spannend. Also ich habe schon ganz viele Anfragen. Wir haben auch schon einige Termine, die komplett ausgebucht sind, dadurch, dass wir halt wirklich nur 4, maximal 5 Hochzeitstorten an einem Wochenende fertigen. Wenn Sweet Table dabei ist, dann sind es sogar noch weniger, weil es halt für mich alleine, ich bin halt eine Manufaktur.
Ja.
Und ich habe niemanden, der mir zur Hand geht in dem Sinn, außer vielleicht mein Mann, der da mal spülen darf. weil halt wirklich dann einfach der Spülberg zu groß geworden ist. Aber
auch so ein sympathischer Kerl, ne? Muss man ja auch danke. Ehrlich sagen.
Und das ist halt so, also ich freue mich wirklich schon, meine Brautpaargespräche gehen jetzt quasi alle los und wir machen halt auch jeden Freitag und Samstag Tasting immer mit 4 Brautpaaren, das heißt an einem Wochenende sind immer 8 Brautpaare hier.
Ist das für dich manchmal ein bisschen zu viel? So, hast du manchmal das Gefühl, oh, heute habe ich eigentlich nicht so Bock auf ein Tasting, heute will ich schon einfach lieber in eine Stadt gehen? Oder?
Nee, gar nicht.
Cool.
Also ich bin zum Glück nicht so die Shopping-Maus, weiß nicht, ich brauche das nicht. Ich freue mich immer auf meine Brautpaare und deswegen hat halt auch jedes Brautpaar wirklich 2 Stunden Zeit und deswegen mache ich auch nur 4 Brautpaare. Das hört sich vielleicht für viele viel an.
Ja.
Klar, natürlich nach dem Tag habe ich dann auch eine kleine Wolldecke im Hund, weil man dann halt viel erzählt. Viele Brautpaare sitzen auch wirklich dann, also lange hier und geben sich manchmal die Klinke in die Hand, da muss man natürlich alles wieder herrichten, dass man wieder alles herbringt.
Ja.
Aber es ist, also ich habe noch nicht das Gefühl, dass es mir zu viel wird.
Ja.
Also im Gegenteil, also ich würde lieber noch mehr Tastings machen, weil ich unheimlich gerne die Brautpaare oder Menschen überhaupt kennenlerne und es ist immer total spannend.
Es macht so Spaß.
Ja, wirklich.
Also,
jeder hat auch so seine eigene Geschichte und das ist einfach schön.
Ja, wir haben das Privileg, mit Menschen arbeiten zu dürfen, die einfach den schönsten Tag ihres Lebens oder einer der schönsten Tage ihres Lebens zu planen. Und man sitzt hier mit ihnen, mit denen am Tisch und es sind alle gut drauf und die Stimmung ist gut und man versetzt sich, man ist selber total in dieser Hochzeitsstimmung und das ist echt ein absoluter Genuss. Ja, das ist schön, dass das bei dir auch so ist.
Ja, es stimmt schon. Also es ist wirklich, dass man die halt wirklich auch ein bisschen näher kennenlernt. Das ist mir persönlich halt wirklich wichtig, weil es gibt auch manchmal Brautpaare, die dann kommen. Es gibt wenige, aber es ist auch schon vorgekommen, wo man einfach merkt, der Funke, der springt nicht gegenseitig über. Das ist aber meistens immer so eine Sache, die auf beiden Seiten beruht. Und die gehen hier raus und denken wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Und im Nachgang, ich schicke zwar mein Angebot hin, schreibe aber dazu, dass ich glaube, dass ich nicht der richtige Konditor für sie bin. Nicht, dass ich das nicht erfüllen könnte, aber ich glaube einfach, dass dann manchmal andere Dienstleister da, dass sie dann einfach besser aufgehoben sind. Ne?
Und ich glaube, es ist auch gar nicht verwerflich, sich einfach mal den Luxus zu gönnen, einfach mal zu sagen, mit uns klappt es nicht. Ne? Und dann halt wirklich einfach nicht den Auftrag anzunehmen, weil es sich nicht richtig anfühlt und auf sein Herz zu hören und vielleicht doch das zu machen, worauf man Lust hat. Ich glaube, das ist schon eher der richtige Weg.
Es ist halt oft bei mir, sage ich mal, sehr viel Leidenschaft einfach da drin und das muss einfach auf beiden Seiten stimmen und man muss mir vertrauen, ich muss meinen Brautpaaren ja dann im Prinzip auch vertrauen und dann, wenn das alles gegeben ist und es ist, sage ich mal, zu 95% der Fall, dann läuft das einfach.
Ja. Wusstest du schon immer, dass du das machen willst? War das so von Anfang an dein Ziel oder dein Plan?
Also eigentlich gelernt bin ich, habe ich Friseurin und habe dann 97 meinen Meister gemacht und war eigentlich mit meinem Job auch immer super fein, bin auch seit 97 tatsächlich dann auch selbstständig.
Als Friseurmeisterin?
Als Friseurmeisterin, genau.
Ja.
Habe dann meinen eigenen, ich habe so einen fahrenden Friseur gehabt, bin auch zu den Kunden nach Hause gefahren. Hat mir auch eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Irgendwann hat die Leidenschaft zu den Torten einfach überwiegt, dass ich dann, 2015 nochmal eine Prüfung zur Konditorin abgelegt habe. Bin dann zweigleisig gefahren und habe dann halt eben...
2015 bist du noch zweigleisig gefahren? Da hast du also quasi noch deine Friseurmeister oder Friseur... Also
ich habe meine Kunden besucht, habe denen die Haare geschnitten bis 2017.
Ja.
Und 2017 im Januar habe ich dann gesagt, so jetzt Schluss, weil mir einfach, mir hat die Zeit gefehlt.
Ja.
Und ich habe halt gemerkt, wenn ich zu meinen Kunden muss und muss denen die Haare schneiden oder die frisieren, da ist nicht die Leidenschaft drin. Ich hätte lieber mich in die Backstube gestellt und hätte Torten gebacken.
Ja.
Und das ist halt einfach so, wo ich dann gesagt habe, das ist nicht mehr mein Weg und es ist nicht mein Herzenswunsch. Ich mache das, was mir Freude macht und was, wo einfach mein Herz dran hängt. Und es hat sich auch wirklich gezeigt, dass das der richtige Weg war, auf jeden Fall.
Fehlt dir das Haare schneiden manchmal?
Nein,
bereust du den Weg manchmal?
Nein, überhaupt nicht. Also von mir aus könnte es immer so weitergehen. Aber ich glaube, es ist mit allem, wenn man was Neues anfängt, klar, das sind ja zwar auch schon wieder 5 Jahre, aber wenn man was Neues anfängt, dann ist es einfach auch gerade bei Torten, klar, Haare kann man auch immer irgendwie anders machen, aber bei Torten, man kann andere Blumen machen, es entwickelt sich neue Designs.
Ja.
Das ist einfach, man arbeitet mit so vielen netten Menschen zusammen, also außer dem Brautpaar, wir machen ja auch ganz oft Style-Shoots mit ganz tollen Fotografen, mit Dekorateuren, mit Floristen und das ist einfach total spannend und aufregend und gerade das ist das, was es einfach aufmacht.
Ja.
Da brennt man einfach dafür.
Ja, und das merkt man halt. Das merkt man bei dir halt auch total. Ne? Also wenn du so darüber sprichst, deine Augen strahlen richtig und funkeln richtig. Also du hast für dich quasi mit dem Backen deine Passion gefunden, deine Leidenschaft gefunden. Und was machst du vielleicht in Zukunft? Meinst du, vielleicht kommt da noch irgendwas Zusätzliches dazu? Oder hast du da, was könnte die nächsten Jahre noch passieren? Ich meine, du hast ja jetzt schon echt einen Riesensprung gemacht.
Also ich sag mal, dadurch, dass ich ja jetzt meinen Traum erfüllt habe und habe mir ja mein eigenes Tortenatelier quasi...
Wahnsinnig schön ist es hier, muss man ehrlich sagen. Also richtig toll.
Wenn man überlegt, ich habe halt vorher in 8 Quadratmeter meine kleine Backstube gehabt und jetzt haben wir 80. Also das ist natürlich schon wirklich ein ganz schöner Sprung und das ist eigentlich für mich jetzt schon der Traum schlechthin, den ich mir wirklich auch verwirklicht habe. Ich hatte mal irgendwann letztes Jahr ein Brautpaar, die war vielleicht, ich sag mal, 10 Jahre jünger wie ich bin jetzt 49, und die sagte zu mir, dass sie das in ihrem Alter noch machen, das finde ich toll. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, es ist ja eine Eule.
Ja.
Kann man sowas sagen?
Ja,
aber sie hat das positiv gemeint, weil es gibt nicht viele, die sich dann tatsächlich auch mit 45 trauen, nochmal den Sprung zu wagen, um was ganz anderes zu machen, um zu sagen, so, da brenne ich einfach für und ich schmeiß alles andere hin und versuche mich einfach nochmal neu.
Also ich muss ehrlich sagen, muss ich auch jetzt so reinspringen, weil dieses Altersthema, da bin ich echt immer sensibel. Ich finde, es gibt Sachen im Leben, die sollte man niemals als Ausrede nehmen. Und das sind, und ich finde, das Alter, die Kinder und die Familie im Allgemeinen sind nie Hindernisse.
Nee,
das sind nur Ausreden. Das sind also Menschen suchen irgendwie so, ich mache das und das nicht und dann die Schuld irgendwas anderem zuzuweisen. Ich meine, das ist wirklich, du bist ja so jung und fresh. Und wenn man dich, glaube ich, mal bei Instagram verfolgt, was du machst und wie du da dein Auftreten und deine Seite und die ist so, das ist doch vollkommen uninteressant, welche Zahl da
das
steht.
Das ist auch komplett egal. Aber es ist tatsächlich so, viele trauen sich das nicht, diesen Sprung einfach zu wagen. Ja? Und auch wie wir jetzt hier an unser Haus quasi unser großes Tortenatelier nochmal dran gebaut haben, das Geld einfach aufzunehmen, um zu sagen, es ist uns egal, es wird alles gut werden. Also es gibt auch keinen Plan B, weil ich denke mal, wir brauchen das nicht.
Ja.
Es gibt nur Plan A und es geht einfach vorwärts. Ja. Und das ist halt das, ich finde, es ist auf der einen Seite mutig, aber ich kenne es halt nicht anders so. Ich war schon immer so.
Ja.
Bei mir geht alles straight geradeaus.
Ja.
Und ich mache halt auch alles mit Liebe und nicht mit Gewalt.
Ja.
Ich glaube, wenn man so versucht, mit Gewalt irgendwo reinzukommen oder mit Gewalt sich die Kunden zu ergattern, dann das ist immer da auch der falsche Weg.
Ich meine, wenn man jetzt einfach mal guckt, was wäre denn, wenn du das nicht machen würdest, was wäre dann die Schlussfolgerung daraus? Ich meine, du hast einen bestimmten Lebenstraum, du hast dir das wirklich gewünscht und wünschst es dir vom Herzen. Und sich das zu verwehren, nur weil man selber so, na, ich finde, diese Angst zu überwinden, das ist erstmal großartig und gut, aber ich finde, das ist genau der richtige Weg. Ich glaube, das würde ich mir bei vielen Menschen wünschen, dass die ausbrechen aus ihrem Käfig, weil man macht ja so viel für andere. Aber es ist doch dein Leben, es ist doch deine Entscheidung. Es ist doch viel, Menschen bereuen immer das, was sie nicht getan haben und nicht das, was sie getan haben.
Aber das bereuen die meistens immer erst, wenn es zu spät ist.
Genau, und dann wird's richtig gruselig. Ne?
Genau.
Ja.
Und ich finde immer, man soll das machen, wo sein Herz einfach dranhängt und wir haben eigentlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich und mein Mann, wir haben uns da nie Gedanken drüber gemacht, ob das gut geht oder nicht, sondern wir haben das einfach gemacht. Also das gab keine Frage.
Ja.
Ich glaube, irgendwann hat mein Steuerberater mich gefragt, wie lange möchtest du denn eigentlich noch arbeiten? Und da habe ich ihn ganz komisch angeguckt und habe mir gedacht, wie meint er das jetzt?
Ja.
Aber es ist ja so klar, na gut, wenn man jetzt ausgeht, man mit 65, dann müsste ich jetzt noch 15 Jahre arbeiten. Ja. Aber wer weiß, vielleicht arbeite ich ja noch viel länger, man weiß das ja gar
wirklich,
nicht.
Ne? Ja, das ist es nämlich. Wenn es nämlich Spaß macht und irgendwie zu dem persönlichen Wachstum dazugehört, muss man sich keine Zahl setzen, wo man sagt, ich höre jetzt auf. Ne? Also wenn man da Lust hat, das zu machen, dann kann man...
Genau, aber das kann halt jeder. Also ich kann alle nur dazu ermutigen, das zu machen, wo einem nach ist und wo man wirklich auch Spaß dran hat. Weil wenn da das Herz dran hängt und wenn man da mit Freude und mit Vergnügen einfach in seine Arbeit geht, dann läuft das auch. Weil das ist das, was andere halt dann auch einfach spüren. Und
ich glaube, ganz, ganz einfach runtergebrochen gibt es drei Komponenten. Das ist einmal Leidenschaft zu entwickeln für eine Sache. Dann Beharrlichkeit, dass man wirklich nicht aufgibt, dass man immer weitermacht und Fleiß. Ich glaube, wenn man diese drei Komponenten wirklich verinnerlicht, ganz, ganz, ganz weit runtergebrochen, ich glaube, dann kann fast alles klappen, was man macht.
Also man kann sich natürlich nicht zurücklehnen und warten, bis irgendwas auf einen zukommt.
Genau.
Es ist natürlich auch so, ich sag mal, meine Woche hat wirklich 7 Tage Arbeit. Also das ist, manchmal gönnen wir uns sonntags, dass wir in die Sauna gehen oder so, aber es ist eigentlich auch selten, weil jetzt haben wir halt dann die Kurse, die wir halt auch anbieten. Manchmal haben wir dann Shootings, dann sind die Hochzeitsmessen. Also man muss es halt wirklich wollen.
Ja.
Und man kann jetzt nicht sagen, ach nee, Messe, da habe ich keine Lust drauf, weil ich möchte lieber auf dem Sofa sitzen und ein bisschen chillen.
Das klappt nicht. Ne?
Aber ich glaube, wenn man halt auch sowas gerne macht, dann denkt man auch gar nicht drüber nach.
Ja.
Weil dann macht man es ja eh. Also dann macht man es einfach, weil man es gerne macht.
Ja. So. Man entscheidet sich halt für einen anderen Lebensweg. Ne?
Genau.
Das muss man sich halt vor Augen führen. Ne? Also das sagst du. Aber habt ihr manchmal so Tage, wo ihr einfach sagt, so... Heute gucken wir mal eine Serie auf Netflix oder heute gucken wir uns mal einen schönen Film an oder machen wir mal gar nichts oder ist immer Feuer und...
Eigentlich ist immer Feuer.
Sehr cool.
Also wir haben, ich sag mal, wenn wir kein Feuer haben, dann sagen wir, okay, jetzt gucken wir mal Fernsehen. Aber das ist halt wirklich erst so 8:30, 9, wenn überhaupt. Also in der Saison ist das gar nicht möglich.
Ja.
Da arbeite ich manchmal bis nachts um 2. Also das ist ganz unterschiedlich, weil wir halt auch wirklich das versuchen, wirklich frisch alles zu machen.
Ja.
Da ist dann bei uns eher so der Sonntag nach dem Abbau von einem Sweet Table, wo wir dann Zeit haben, oder den Montag. Ne? Dann, aber auf der anderen Seite habe ich montags auch oft Bürotag.
Ja.
Auch das muss ja gemacht werden.
Ja,
und ab Mittwoch geht es ja dann im Prinzip schon wieder los mit dem Backen dann fürs Wochenende.
Ja, absolut. Also, was mich noch interessieren würde, ist, ihr wohnt ja hier in einem etwas kleineren Örtchen, einem kleinen Dorf. Ich bin auch selber ein Dorfkind. Mhm. Als ihr hier angebaut habt, wie ist das hier? Ist ja unter uns, ne? Ist das so, Mensch, hier, schau mal.
Hört ja keiner zu.
Ja, hört ja keiner zu. Mensch, bei der Tanja, Mensch, da läuft's aber, war hier nochmal angebaut oder ist das, oder nehmen die das gar nicht so wahr?
Ich denke, die nehmen das schon wahr, aber es hat mich bis jetzt noch keiner drauf angesprochen.
Nee? Aber schade, wenn doch was zu mal erzählen. Ich finde sowas immer ganz witzig, weil ich finde, im Dorf geht das immer alles ganz schnell und macht immer alles schnell die Runde.
Also du weißt ja, der Mann weiß viel, aber die Nachbarn wissen mehr, ne?
Ja, genau so ist es. In welchem, hast du irgendwie so einen Radius, wo du sagst, so in dem Bereich arbeite ich oder wo kommen deine meisten Kunden her?
Also die meisten Kunden kommen natürlich hier so aus dem Umfeld, ne? Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg. Aber wir haben natürlich auch Brautpaare, wir sind schon bis nach Wilhelmshaven gefahren, haben da ein Speedtable aufgebaut, haben dann da übernachtet. Wir sind nach Berlin gefahren, auch da haben wir übernachtet. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ja. Also es kommt halt auch mal ein bisschen drauf an, wenn ein Brautpaar einen wirklich gerne haben möchte und findet die Arbeit und schätzt die Arbeit, die man einfach auch bringt, dann wird man eigentlich fast überall gebucht.
Ja.
Also ich habe schon gesagt, ich würde auch gerne mal nach Dubai, aber es hat noch keiner angefragt.
Ja. Wie läuft sowas ab, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Berlin mir eine Torte von dir...
Also im Prinzip ist es so, dass die Brautpaare mich dann erstmal anschreiben, meistens bei Instagram.
Meistens die Braut, lass mich raten.
Auch das ist unterschiedlich.
Ehrlich?
Also ich will nicht sagen Hälfte, Hälfte, meistens sind es doch mehr die Frauen, aber es gibt auch tatsächlich Männer, die bei Instagram sind und die Frauen sind dann nicht. Also das gibt es auch. Also das ist ganz, ganz verrückt irgendwie.
Ja.
Aber in der Regel ist es so, dass die über meine Webseite dann mich anschreiben und würden dann im Prinzip erstmal das Okay kriegen, dass der Termin noch frei wäre und dann im Nachgang ist es so, dass die Brautpaare dann eingeladen werden zu einem Besprechungstermin oder zu einem Tasting, dass sie einfach mal probieren können, was wir auch herstellen, dass das nicht nur optisch halt gut aussieht, sondern auch geschmacklich halt wirklich ein Highlight ist. Und dann würden wir quasi dann die Torte dort hin liefern nach Berlin oder nach Hamburg
oder nach Dubai.
Na gut, in Dubai würden wir wahrscheinlich die nicht einen Flieger kriegen, aber da würden wir dann wahrscheinlich uns eine Küche mieten.
Ja.
Das wäre dann schon ein bisschen sinniger.
Ja. Ja. Bis zu welcher Größenordnung backst du? Also wie groß kann so eine Torte werden?
Also da gibt es eigentlich kein Limit. Also eine Torte kann so groß werden, wie das, was bestellt wird.
Das heißt, wenn ich mir jetzt eine 6-stöckige Torte...
Ja, das ist kein Problem.
Das
Einzige ist, die wird halt eben, sage ich mal, dann vor Ort zusammengebaut, weil das Auto irgendwann ist leider...
Alles gut, das Telefon klingelt.
Kundschaft. Machen wir einfach die Tür zu.
Genau.
Die muss halt dann vor Ort zusammengebaut werden, weil das halt natürlich nicht alle in die Tortenkartons reinpasst. Bei so einer riesigen Torte ist es auch immer schwierig. Es gibt kaum Tortenkartons, also Kühlkartons, wo so eine große Torte reinpasst.
Ja.
Also da muss man halt auch immer gucken. Wir haben halt kein Kühlfahrzeug. Also da achten wir halt schon penibel drauf, dass halt die Kühlkette auch eingehalten wird. Weil es gibt sehr viele, die ich kenne, die die Torten einfach in den Kofferraum stellen, damit von A nach B nach A nach B fahren und fertig. Und ich finde es halt einfach im Hochsommer nicht so hygienisch, damit hinzufahren.
Ich glaube auch bei deinem Namen und der Qualität und dem Ganzen, was dahinter steckt, möchte man ja halt auch, dass das Ergebnis zu 100%.
Ne?
Man freut sich auch auf die strahlenden Augen, wenn die Leute die Torte sehen.
Deswegen legen wir da halt auch Wert drauf, dass wir die auch wirklich persönlich einfach hinbringen, weil es ist halt, man beschäftigt sich ja auch eine ganze Zeit lang mit der Torte und es ist irgendwie so ein bisschen ein Stück weit wie ein Baby von einem. Und das ist einfach schade, wenn man, klar könnte ich jetzt auch meinen Sohn vielleicht fragen und sagen, du bringst die Torte jetzt, keine Ahnung, zur Lebenslust oder zu Hofrien oder weiß der Geier irgendwohin. Aber das ist halt nicht meine Passion.
Ja. Wäre das, du hast gerade erzählt, du hast einen Sohn. Wäre das nicht vielleicht auch was, einen Familienbetrieb draus zu machen? Hat dein Sohn überhaupt Interesse daran? Ich weiß gar nicht, ob er am Backen oder...
Im Moment ist er ja noch in der Schule, ne? Macht gerade er ist im Gymnasium und es kam die große Frage, was möchte denn mal später machen? Natürlich würde ich ganz gerne wollen, dass er irgendwie Patissier wird, ne? Damit ich da auch noch ein bisschen was von habe.
Ja.
Aber er lehnt das ab.
Ja, schade, okay. Aber was ich cool finde, ist, wenn jetzt dein Sohnemann dich fragt, Mama, was machst du heute? Und du sagst, heute nehme ich eine Podcast-Folge auf. Das ist ja auch schon mal echt eine coole Nummer.
Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt.
Ja, das würde mich mal interessieren, wie er darauf
reagiert.
Wie er darauf reagiert. Wie ist das im Allgemeinen? Du hast ja dein Alter verraten. Du hast gesagt, du bist 49.
Mhm.
Social Media technisch aber voll dabei und voll drinne. Wie war das für dich? War das schon immer so? Hattest du schon immer so Interesse an Facebook und mittlerweile Instagram oder kam das jetzt durch das Geschäft? Erzähl mal, wie
Also im Prinzip kam es dazu, Facebook hatte ich schon die ganze Zeit. Das war auch was, womit ich mit auskannte. Als ich dann 2015 meine Konditorenausbildung oder meine Prüfung nochmal abgelegt habe, habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, möchte ich dann halt auch professionell sein. Das war halt auch als Friseur mir immer sehr wichtig, dass wenn ich Friseur bin, dass es dass ich guter Friseur werde. Und das ist einfach, dass ich professionell bin. Und das ist halt einfach so, dass ich für mich dann entschlossen habe, nach Baden-Württemberg zu fahren zu der lieben Heike und da einfach so ein One-for-One-Coaching zu machen. Wir haben halt den ganzen Tag gebacken. Sie hat sich meine Seite angeguckt, sie hat mir Tipps gegeben. Unter anderem war halt eben auch das Instagram-Thema.
Ja.
Und ich habe zu ihr gesagt, nee, also in meinem Alter, ich brauche das nicht. Ich bin froh, wenn ich Facebook habe. Nee, das ist mir alles zu anstrengend. Und bin dann auch nach Hause gekommen und habe zu meinem Sohn gesagt, kannst du mir das nicht mal installieren bei Instagram? Und er hat gesagt, nee, Mama, das ist total uncool, das ist voll peinlich. Und ich musste dann wirklich zu meiner 11-jährigen Nachbarin gehen und die hat mir dann geholfen. Ja. Und
die Erfinderin von der süßen Verzauberung auf Instagram ist deine 11-jährige Nachbarin, mittlerweile wahrscheinlich schon ein paar Jahre
älter. Genau, die ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter. Ja. Und ich muss sagen, meine ersten Erfahrungen mit Instagram waren, ich habe dann ein Bild reingestellt und habe natürlich gedacht, das ist jetzt alles schön.
Ja. Ich bin fertig. Also, Instagram, ihr habt mich.
Ich habe fertig. Ja. Und dann hat mich meine Floristin aus Hildesheim angeschrieben und hat gesagt, Tanja, du musst auch Hashtag machen.
Ja.
Und ich, was? Was ist das denn? Und so ging das im Prinzip alles los. Ne?
Ja.
Und dann war es eigentlich dann irgendwann ein Selbstläufer, weil halt, ja, wenn man halt schöne Bilder hat und wir halt auch bei vielen Style-Shoots auch mitgemacht haben und ich auch tolle Torten kreieren durfte und wenn die schön fotografiert sind, dann kommen die natürlich auch auf Instagram und ich mache natürlich noch viel mehr tolle Torten, aber ich habe auch einfach nicht die Zeit in der Saison, da so viele Sachen einzustellen. Und mir ist es auch nicht so wichtig, dass man da jetzt so viele Tausende von Followern hat.
Aber die hast du.
Ja.
Und das ist... und das ist bemerkenswert. Das ist wirklich richtig, richtig klasse. Ne? Das muss man, also ich verstehe, dass du jetzt sagst, dass du da vielleicht nicht so hinterher bist, aber es ist schon verrückt, wenn man überlegt, du sprichst in dein Handy rein oder sagst was in dein Handy rein und dann gucken sich das hunderte Menschen an, ne? die du bewirbst. Einfach so. Und die halt einfach ein Interesse aufgrund dessen, was du für Arbeit ablieferst an deiner Person und an deiner
Geschäft. Das ist auch immer ganz interessant, wenn ich dann Brautpaare hier habe und die dann, viele tun ja sich die Story auch angucken, aber kommentieren das natürlich nicht, wie viele das eigentlich gesehen haben.
Ja.
Und ich bin dann immer ganz erstaunt und denke so, oh, ist ja doch irgendwie interessant. Also man muss schon auch aufpassen, was man manchmal macht.
Absolut.
Wenn man denkt, es sieht keiner, aber ich weiß nicht, wir hatten das jetzt gehabt, als wir aus dem Urlaub kamen, da waren wir etwas, wir waren noch in so einer Rumlaune quasi und haben und dann wie heißt das, Snapfish?
Snapchat?
Snap, danke.
Ja.
Und wir hatten da so einen Spaß mit und das habe ich dann auch in die Story gestellt und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, nee, das ist ja wirklich, die denken ja alle, ich bin total blau. Und habe es auch wieder rausgenommen obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm war, aber
es ist wirklich so. Man ist jetzt, man ist dann halt sichtbar, ne? Man ist dann halt wirklich sichtbar. Aber dafür können halt deine Brautpaare sich deine Seite anschauen, die schönen Torten.
Und
ihr müsst euch das wirklich mal anschauen. Auch hier werde ich natürlich wieder die Instagram-Seite und die Homepage unten in die Shownotes mit reinpacken. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal drauf gucken, weil da sind so, so schöne Torten.
Was
würdest, gerne. Was würdest du denn deinen Brautpaaren oder den Brautpaaren empfehlen, wenn sie jetzt noch eine Torte von dir haben möchten zu ihrer Hochzeit für 2020, wann sie sich am besten bei dir melden sollten?
Also am besten ist es immer so bald wie möglich, weil die Termine halt, wir haben jetzt im Januar noch zwei Messen und danach sind die
Messen, auf welchen Messen bist du denn? Dann kommen wir, das interessiert mich auch mal.
Wir haben jetzt noch eine kleine Hausmesse, das ist bei Frau Blum in Hildesheim am 12. Januar.
Ja.
Also alle, die kommen wollen, ich weiß nicht, ob bis dahin die Folge ausgestrahlt wird.
Ja.
Die ist sonntags und dann sind wir die Woche da drauf nochmal im Hofrien.
Ah, da sehen wir uns.
Ah, sehr schön,
cool.
Das ist gut. Das ist auch mal eine sehr schöne Messe, weil ich finde, die hat halt einen ganz eigenen Flair und einen ganz tollen Charakter.
Mhm.
Und ich habe noch keine Messe erlebt, außer bei Frau Blume natürlich, aber das ist auch ein bisschen kleiner.
Ja.
Das ist einfach so harmonisch. Alle sind harmonisch miteinander, es sind wirklich tolle Dienstleister da und einfach richtig tolle Brautpaare, die auch, sage ich mal, auch bereit sind, zu reden.
Ja.
Also es ist halt leider so, oftmals auf der Hochzeitsmesse, die gehen auf die Messe und werden natürlich auch von jedem angesprochen und die haben dann irgendwann so Scheuklappen auf und trauen sich gar nicht irgendwas zu gucken, weil ja. man dann gleich wieder angesprungen wird, möchtest du hier, möchtest du da.
Furchtbar.
Und das ist halt genau, das ist das, was wir auch persönlich nicht machen. Wir sagen immer, guckt euch alles in Ruhe an, wenn ihr eine Frage habt, fragt uns einfach, wenn ihr was probieren wollt, probiert es.
Ja.
Ansonsten nehmt unser Flyer mit und damit
schaut
ist
euch
dann
an, macht euch eure
genau.
Gedanken. Ja, das ist nee, den Namen sage ich jetzt nicht, aber ich war auch vor kurzem auf einer Messe halt als Besucher und das ist wirklich, wirklich anstrengend, auch für die Brautpaare, wenn an ihnen gezerrt wird und denen Gespräche aufgezwungen wird. Ne? Weil das möchte man nicht. Ne?
Nein, aber ich glaube, das würde ich auch selber nicht wollen. Also man geht schon hin, um sich zu informieren, was gibt es für Sachen. Die meisten kommen erst im Nachgang, dass die auch wirklich ganz in Ruhe gucken, was ist das für einer, was ist das für eine Dienstleistung, was interessiert mich, was hat sie, in meinem Fall, was sind das für Torten?
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich mache das wirklich nur wegen dem Netzwerken. Also ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Brautpaare dort irgendwie gewinnen können, weil das Jahr 2020 ist einfach so gut wie voll und ich glaube nicht, dass für 2021, vielleicht für 2021, das kann wirklich tatsächlich noch sein, aber ich finde es halt super, super wichtig und das ist, deswegen ist es mir das halt auch wert, dann die mit den Leuten vor Ort da zu sein, weil es ist genauso wichtig, ich glaube, das vergessen immer ganz viele, man, natürlich mit den Brautpaaren, das ist klar, aber man muss halt auch mit seinen Kollegen gut auskommen. Ne? Wir ziehen alle an einem Strang und haben alle dasselbe Ziel. Ne? Und deswegen finde ich so eine Messe auch, ich finde, das hat halt immer so einen schönen
Charakter.
Aber
ich glaube, mittlerweile ist einfach durch Instagram und Co. Das nicht mehr so groß, dass das mit den Hochzeitsmessen läuft. Also das war früher vielleicht nochmal ein bisschen anders. Mittlerweile ist es tatsächlich wirklich so, dass viele die gehen gar nicht auf eine Messe, sondern die gucken bei Instagram. Dort ist man ja auch schon vernetzt mit anderen Kollegen. Die sehen dann, gehen auf die Seite von einer anderen Kollegin. Ich denke mal, dass es sogar langsam ein bisschen rückläufig ist und dass auf kurz oder lang die Hochzeitsmessen tatsächlich auf der Strecke bleiben.
Ja, ich glaube, das Problem haben viele Messen. Also, aber die Hochzeitsmesse besonders, das stimmt. Weil wirklich, es dreht sich um Pinterest, um Instagram, um Social Media und allgemein online. Wie gesagt, selbst ich kommuniziere mit meinen Brautpaaren, ich möchte gerne, dass wir halt wie Freunde miteinander umgehen. Und wenn die halt was möchten, müssen die mir keine offizielle E-Mail schreiben, sondern können die mir auch eine Sprachnachricht schicken. Dann können die mir auch schnell mal bei WhatsApp schreiben. Und das finde ich halt irgendwie so. Und das ist halt alles viel schnelllebiger. Ne?
Auf jeden Fall. Genau. Weil das ist auch das, was die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Brautpaaren, dass die halt das auch zu schätzen wissen, auch jetzt gerade bei uns, dass man halt auch per WhatsApp zu erreichen ist, wenn sie eine Frage haben und wenn sie nicht wissen, wie das oder das ist, dass man einfach auf einem kurzen Dienstweg da einfach mal schnell drauf antworten kann.
Ja.
Das finde ich persönlich halt auch einfach schöner.
Ja. Ne? Ja, wo du schon Instagram-technisch unterwegs bist, hast du schon mal was für eine Influencerin gemacht oder ein Influencer? Hast du da Berührungspunkte in irgendeiner Art und Weise?
Also bis jetzt habe ich es noch abgelehnt, weil ich noch keine Influencerin hatte, die mich so extrem interessiert hat, dass ich das kostenfrei machen würde.
Ja, also sogenannten Kooperationen.
Genau,
ne?
Weil das ist halt wirklich was, wir müssen alle arbeiten für unser Geld und die meisten Influencerinnen haben dann auch gekaufte Likes und das ist halt auch immer die Frage, Kosten-Nutzen-Faktor, klar, es ist vielleicht eine Werbung, also als ich die erste Anfrage hatte von einer Influencerin, habe ich erst gedacht, Gott, ist sie krank?
Was hat sie?
Grippe oder was ist Influencer? Ich musste es tatsächlich erstmal googeln, weil ich damit überhaupt gar keine Erfahrung hatte und ich sollte die Torte damals nach Köln bringen und ich habe gesagt, nee, also kostenfrei schon mal gar nicht. Könnte halt jemand zum Spülen gebrauchen.
Ja.
Das wäre mir dann wichtiger, wenn sie das machen würde, dann wäre es kein Problem. Es ist halt immer so ein bisschen schade, dass viele halt denken, nur weil sie halt viele Likes bekommen, manche vielleicht auch zu Recht. Es ist natürlich auch schön, aber wie gesagt, auch wir müssen arbeiten für unser Geld und es ist auch irgendwo ein Stück weit Wertschätzung.
Ja.
Wir verwenden halt wirklich richtig gute, hochwertige Materialien für die Torte und da bleibt unterm Strich für unsere Arbeit Zeit für unsere Dienstleistung nicht wirklich viel Geld über. Und das ist halt einfach, wo ich denke, man muss beide Seiten kann man natürlich verstehen, aber also man muss es irgendwie so ein bisschen wertschätzen.
Es muss sich die Waage halten.
Auf jeden Fall.
Ja, spannend. Erzähl doch mal, hast du vielleicht deinen Brautpaaren noch was Schönes zu... Ach stimmt, ich habe schon wieder erzähl doch mal gesagt. Oh, das gibt es doch nicht.
Ich wollte jetzt nichts sagen.
Ja, Jetzt wollte ich es schon wieder machen.
Nein, sag mal.
Sag doch mal. Hast du eine schöne Story? Was ist für von 2019 vielleicht oder davor eine schöne Geschichte, die dir widerfahren ist, wo du sagst, ah, da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne dran zurück?
Also ich kann tatsächlich nicht wirklich was Spezielles sagen, weil ich eigentlich fast ausschließlich wirklich schöne Momente habe mit meinen Brautpaaren und mit den Torten und mit den Auslieferungen. Es sind auch immer wunderschöne Locations dabei. Also man kann nicht jetzt wirklich sagen, explizit, vielleicht jetzt da, wo du im Hohendarsberg warst, vielleicht war das besonders toll oder so. Aber ja, ich sag mal, für mich war halt Wilhelmshaven total toll. Das ist aber schon vor 2 Jahren gewesen.
Ja.
Aber ansonsten, es gibt so viele schöne Momente, dass man jetzt nicht explizit sagen könnte, das war der Moment, das war das absolute Highlight.
Wie cool ist das, wenn man das sagen kann, dass man so viele schöne Momente hat, dass man
ich möchte auch keine, egal ob es eine kleine oder eine große Torte war, missen.
Ja.
Weil, wie gesagt, also mein Herz hängt halt natürlich an diesen Sweet Tables, das ist einfach, wofür ich brenne. Ne?
Ja.
Das sind halt dann ganz Konzepte, die man dafür entwickelt,
ja,
wo man dann halt wirklich schaut, dass es ein Aha-Effekt wird. Das heißt also, wenn die Brautpaare reinkommen und dass man dann sagt, wow, cool, das sieht so lecker aus. Man wüsste gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Ich finde, dann hat man halt auch einen guten Job gemacht.
Bei der Candy Bar.
Nein.
Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt dazugelernt.
Genau.
Ist dir schon mal was Doofes passiert, was Negatives? Ist ja schon mal auf dem Weg zu einer Hochzeit eine Torte kaputt gegangen? Oder
nee, zum Glück noch nicht. Toi, toi, toi. Schnell auf Holz klopfen.
Ja, ja.
Aber eigentlich achten wir da auch immer wirklich drauf, dass nichts passiert, weil wir die halt auch persönlich ausliefern und wir haben das halt im Blick, wie, was, wo wir stapeln, dass es einfach passt. Klar, kann immer mal passieren, aber wäre natürlich ziemlich blöd.
Das wäre schon heftig,
ja.
Oder? Was macht man dann? Also du bist auf dem Weg zu einer Hochzeit. Es ist 14 Uhr und um 15 Uhr müsste die Torte da sein und 14.30 Uhr stolperst du und das Ding fliegt 3 Meter durch die Luft und auf dem Boden.
Ich glaube, ich löse mich einfach auf.
In die Luft auf,
ja,
ne? Das wäre schon echt das Worst-Case-Szenario.
Ja, also mein Sohn würde jetzt sagen, rede nicht so viel davon, weil sonst passiert das auch
noch. Ja, das stimmt, das stimmt.
Das wäre furchtbar.
Ja.
Aber ich glaube, das ist für jeden furchtbar.
Ja.
Ich habe natürlich auch schon Brautpaare gehabt, die gefragt haben, was denn passiert, wenn ich krank werde. Klar, man versucht natürlich auch einen Ersatz zu finden, aber es ist natürlich auch schwierig, weil in unserer Branche gibt es nicht so viele gute.
Ja.
Und es gibt zwar einige, die das vielleicht auch so unter der Hand machen, aber die will man natürlich nicht fragen, weil das ist irgendwie blöd.
Ich glaube auch jetzt bei dir zum Beispiel oder im Allgemeinen im Hochzeitsgeschäft, es geht nicht nur um die Sache an sich, sondern die kaufen nicht nur die Torte, sondern dich halt auch ein Stück mit. Ne? Also die Person spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen sage ich auch immer, dieses Heiraten ist ein Prozess. Das ist nicht dieser eine Tag. Dieser Tag ist Schnips und der ist vorbei.
Ja.
Schon wenn die hier zum Tasting kommen, ist das ein Stück Hochzeit. Und du bist dann halt schon dabei und man tauscht sich aus und die reden über dieses Thema, was diese Glücksgefühle erzeugt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sage ich meinen Brautpaaren auch immer. Genießt jeden Tag, der was mit eurer Hochzeit zu tun hat. Ne? Weil dieser Tag an sich, der ist
schnell rum.
Ja. In der Nacht davor wird kaum geschlafen. Man steht morgens auf, dann wird man schon abgeholt, dann macht man sich fertig, dann ist die Trauung, dann ist die Torte, dann ist die Feier und buff.
Ja, das geht leider immer alles viel zu schnell.
Ja.
Also das sagen auch viele Brautpaare, die mir dann einen Tortenständer oder was auch immer zurückbringen, die dann sagen, Mensch, der Tag, der ist so schnell verflogen. Jetzt haben wir ja 2 Jahre, also manche planen ja wirklich schon zwei Jahre
im Voraus.
Und dann macht's puff und dann ist alles rum. Und deswegen finde ich immer, es ist immer gut, man soll sich auch mal als Brautpaar ein Stück weit zurücklehnen und einfach mal sagen, okay, man hat gute Dienstleister, man hat sich alles ausgesucht, man hat alles soweit bis jetzt genossen, man hat alles gut abgegeben und dann kann man auch vielleicht ein Stück weit mehr die Hochzeit genießen, wie wenn man vielleicht an dem einen oder anderen spart und man muss dem hinterher telefonieren und auch das gibt es.
Ja.
Also es ist... Hochzeit ist schon ein sehr, sehr anstrengendes Pflaster. Also nicht für uns, sondern für die Brautpaare dann.
Ein Riesenthema, ne? Aber
auf
ein wunderschönes Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Tanja, unsere Zeit ist schon wieder um. Es hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du Rede und Antwort standest.
Ja, danke, dass ich da sein oder dass du da sein durftest, dass ich mitmachen durfte.
Sehr, sehr gerne. Und genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ihr könnt natürlich in die Shownotes schauen. Dort ist die Homepage und die Instagram-Seite von der süßen Verzauberung von Tanja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir verabschieden uns.
Und ein wunderschönes 2020.
Genau. Ciao, ciao. Ciao.